Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Fritz Dinkelmann, Ihr neuer Roman, es ist der zweite, trägt den Titel kurz und bündig Die Kanzlerin. Die Kanzlerin ist tatsächlich eine Figur, die im Mittelpunkt Ihres Romans steht, aber nicht nur. Der Roman spielt natürlich in Deutschland, spielt im Sommer vor den Wahlen, er spielt zum Teil im Kanzleramt, er spielt aber auch in der Schweiz, auf dem Sentis, wo sich deutsche Parlamentarier mit Schweizer Politikern treffen wollen. Er spielt wesentlich im Internet, wo sich eine Terroristengruppe, eine Zelle formiert und austauscht und wo eine andere Ebene auch des Internets, wir werden darauf kommen, bei Ihnen zum Zug kommt. Mit anderen Worten, die Kanzlerin steht zwar im Mittelpunkt, es ist aber ein Roman, der weit über die Kanzlerin hinausgeht. Ich würde gern zuerst bei dieser Figur bleiben und bei Ihren eigenen Erfahrungen. Sie sind ja seit insgesamt etwa 10 Jahren in Deutschland tätig als Journalist. Und jetzt, wenn man den Roman liest, merkt man, die Kanzlerin ist für Sie eine sehr, sehr sympathische, eine kluge, eine absolut auch ironische Persönlichkeit. Frage, hat das mit Ihren eigenen Erfahrungen zu tun, Fritz Dinkelmann, die Sie mit der Bundeskanzlerin Merkel gemacht haben? Oder ist es dann jetzt dreimal eine wunderschöne Fiktion des Romanciers Dinkelmann?
Also eine Biografie habe ich nicht geschrieben, es ist ein Roman. Und an der fiktiven Kanzlerin habe ich wirklich eine sehr große Freude. Die ist mir von Seite zu Seite mehr ans Herz gewachsen. Die reale Frau Merkel habe ich nie kennengelernt. Ich habe nie mit ihr ein Interview gemacht. Aber ich habe sie beobachtet. Als sie ins Amt kam, da war sie mir sehr fremd. Da habe ich das Gefühl gehabt, sie hat ja vor 4 Jahren fast versucht zu bestreiten, dass sie eine Frau ist, weil sie dieses nicht thematisiert haben wollte, also keinen Frauenwahlkampf damals gemacht hat. Als ich diese Figur dann geschaffen habe, da wäre das nicht möglich gewesen, quasi nur eine abstrakte Kanzlerin zu haben, zu der ich keine Beziehung habe. Diese Beziehung habe ich mir aufgebaut. Ich habe eine Kanzlerin erfunden, mit der ich was anfangen konnte. Und die real existierende, die war tatsächlich so, dass sie mich inspiriert hat, und zwar sehr. Immer wenn ich eine kleine Schreibpause machte, weil ich aufgelaufen bin, weil ich gestockt habe, weil es nicht weiterlief, habe ich diese Kanzlerin genommen, habe mit ein paar Seiten Dialoge gemacht mit ihr und dann lief's wieder. Also diese Person, die real existierende, die ist in meinen Augen sehr vielfältig, die hat viele Facetten, die mich interessiert haben und die ich für diese Geschichte gebrauchen konnte.
Das ist die eine Seite, diese Kanzlerin, warm, klug, sympathisch. Und Sie geben ihr dann, damit sie eigentlich noch schöner leuchtet, zum Beispiel in Dialogen, geben Sie ihr eine wichtige Figur zur Seite, eine Art Berater der Kanzlerin. Es ist ein Schweizer, der heißt Johannes Kranich. Und diese Figur ist sozusagen der kleine Motor, den die Kanzlerin braucht, um auf Touren zu kommen, dann auch, um ihren Esprit zu entfalten. Also ein wunderschönes Paar. Und auch hier fragt man sich natürlich sogleich, ist das in Deutschland so, dass die Politik, dass die engsten Kreise im Kanzleramt so gebildet, so geistvoll sind? Man hat fast das Gefühl, man käme so vielleicht an den Hof des Preußenkönigs mit Voltaire und so weiter. Also es ist eine sehr schöne Atmosphäre und ein sehr schön gesetztes Paar.
Also gebildet sind diese Berater zweifellos. Die haben alle 2, 3 Hochschuldiplome, da bin ich sicher. Ob sie so funktionieren, das allerdings bezweifle ich. Nicht, ich sperre die Kanzlerin ja ein im Kanzleramt. Sie macht keine Reisen, sie ist einsam und da ist eigentlich eine Figur, eben dieser Johannes Kranich, der aber da ist, der auch menschlich für sie da ist, zu dem sie Vertrauen hat. Sie monologisiert viel, aber dennoch, da hört jemand zu, ein reflektierter Mensch. Und meine Vermutung ist leider nun eben die, dass in der Realität, das, was ich als Journalist erlebe, ist eben nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass da Berater am Werke sind, die wirklich qualifiziert sind. Natürlich, die Politiker, die Spitzenpolitiker, die sind alle geschult, die haben Medientraining, die wissen, wie man eine Talkshow einigermaßen unbeschadet übersteht, aber das Wesentliche fehlt und das ist die Reflexion. Ich bezweifle, dass die politischen Akteure wirklich reflektierte Persönlichkeiten sind. Im Gegenteil, oft sind sie menschlich schlicht nicht kompetent.
Diese Seite, Fritz Dinkelmann, die Sie jetzt ansprechen, die auf eben Erfahrungen Ihrerseits als Beobachter, als Journalist über Jahre hinweg beruhen, die kommt ja dann auch ins Spiel im Roman. Nicht direkt über die Figur der Kanzlerin, sondern über eine Gruppe im Internet. Cookie und Co. heißen die. Und da fahren wir beim Lesen nach und nach, wie das über Codewörter, die wir dann aber entziffern können, nach und nach zu einem Komplott kommt. Also es ist zuerst so eine Art Spiel, es kommt alles spielerisch locker daher, plötzlich merkt man, es ist ernst und sie treiben dann den Roman, ich will überhaupt nicht alles verraten, denn es ist auch ein Kriminalroman, sie treiben ihn so weit, dass dann sozusagen der Höhepunkt auf dem Sentis, in der Sentisbahn passiert. Tatsächlich, die deutsche Kanzlerin kommt in die Schweiz auf einen Ausflug, trifft sich mit Leuten aus dem Bundesrat und dann schlägt diese Terrorgruppe zu. Das mal nur zum Rahmen. Gehen wir aber wieder zurück zur Politik. Ich habe gesagt, dass sie eben nicht aufgrund der Kanzlerin das zeigen, was sie jetzt geschildert haben, diese Skepsis gegenüber der Figuren. Sie zeigen es aufgrund einer Gruppe im Internet. Das sind Leute, die man eigentlich nicht näher kennenlernt, die sind aber fest entschlossen, jetzt den Terror nach Deutschland zu bringen. Ist das realistisch oder ist das auch nur reine Fiktion, damit der Roman ein bisschen in Fahrt kommt?
Ich habe viel recherchiert für diesen Roman, auch in Geheimdienstkreisen, bei Nachrichtendiensten, deutschen, schweizerischen. Es ist wirklich so, dass das Internet ein wichtiger Ort ist, dass das Internet auch ein Tummelplatz ist von Terroristen. Daran kann es keinen Zweifel geben. Und es gab ja in Deutschland ganz konkrete Anschlagsplanungen, die Sauerlandgruppe als Stichwort. Das ist das eine. Das andere, ich wollte wirklich das Internet thematisieren. Ich glaube, dass viele Menschen noch nicht verstanden haben, dass dieses Internet längst eine Realität ist. Das gehört zu unserer Realität. Das ist nicht einfach ein fiktiver Raum. Dort werden Geschäfte gemacht, eben auch Verbrechen geplant. Also das gehört zu unserer Welt. Und ich wollte quasi das, was Sie sagen, es spielerisch beginnt im Internet, in Chatrooms, da wollte ich quasi das Internet realisieren. Auf der einen Seite, da Dinge in der Realität zu einem konkreten Ergebnis führen, zu einem furchtbaren, zu einer Katastrophe. Andererseits wollte ich zeigen, wie künstlich die sogenannte Realität ist. Diese Plastikwelt der Politik, diese Plastikmenschen, denen ich in der Realität begegne, die Kälte, die dort ist, indem die Akteure sich eigentlich gegenseitig nur instrumentalisieren. Also diese Eiseskälte in einer Geschichte, die in der Sommerhitze spielt.
Diese Kälte, Fritz Dinkelmann, einerseits auf der politischen Ebene, die wir erfahren, indem wir eben zuhören und lesen, wie Cookie und Co., diese Terrorgruppe, sich immer mehr verselbstständigt, immer näher dem konkreten Ziel eines Anschlags kommt. Aber andererseits versuchen sie, es gelingt ihnen meiner Meinung nach auch ausgezeichnet, versuchen sie aber, diese Kälte auch auf die zwischenmenschliche Ebene zu projizieren, indem sie uns ein paar zeigen, dass via Internet immer hemmungsloser und immer heftiger sexuelle Begierden, sage ich mal, auslebt. Sehr krut geht es da zu und her, auch in der Wortwahl geht es sehr krut zu und her. Das wäre dann sozusagen ja die vertiefte Dimension dessen, was Sie jetzt eben gesagt haben. Die Kälte, die eben dann zwischenmenschlich bis in die Erotik und Sexualität hinein eben so durchgespielt wird, als wenn nichts wäre.
Ja, ich beschreibe eine sehr kaputte Welt, ich beschreibe eine kaputte politische Welt, auch menschliche Beziehungen, die zutiefst gestört sind. Allerdings bei dieser Geschichte zwischen Frau Mahle und dem Controller, das ist ein Redenschreiber, der unter diesem Nickname mit Frau Mahle kommuniziert, da habe ich versucht, einen anderen Akzent zu setzen. Es ist eine Liebesgeschichte, vielleicht eine sehr spezielle. Die krude Sprache, wie Sie sagen, also das Vulgäre, das war wohl beabsichtigt, aber klar ist, dass da zwei Menschen sind, die versuchen, sich anzunähern und die wissen sehr genau, dass sie im Virtuellen ein Spiel treiben, das in der Realität nicht funktionieren könnte. Sie haben auch Angst vor der Realität, dass sie sich in der Realität einmal begegnen. Und sie schützen sich und sie verraten ihre Träume nicht. Sie leben etwas Und immer wenn Frau Mahle oder der Controller versuchen, Realität, die eigene Realität hineinzubringen, dann stoppt die Frau Mahle den Controller oder umgekehrt, was bedeutet, sie versuchen, ihren Kunstraum zu schützen, indem sie träumen, indem sie natürlich ihre Lust, ihre Geilheit ausleben wollen, wobei ja das auch nicht so gelingt.
Eben, das ist auch der Punkt dann, Sie lassen ja die Figuren auch zusammenkommen, auch da wollen wir nichts verraten in der Realität. Und da habe ich als Leser doch den Eindruck auch, dass auch diese Versuche in einem Schonraum, in diesem virtuellen des Internets, dass die dann sehr hart sozusagen auf die Realität prallen. Lassen wir das auch offen für das Publikum. Ich komme gern nochmals jetzt wieder auf die Titelfigur zurück, denn etwas, was ich ganz wichtig fand an der Dynamik Ihres Romans, Fritz Dinkelmann, dass Sie eben immer dann, wenn es ernst wird, wenn es mir sozusagen auch ans Lebendige geht, als Zeitgenosse, in meinen Gedanken über das, was sich abspielt um mich herum, mit der Politik, mit den Leuten, die ihr nicht mehr trauen, mit den Leuten, die ihre Liebe auf exzessive virtuelle Art suchen. Immer dann kommt wieder mal die Kanzlerin und kommt sie mit ihrem Berater Kranich ins Spiel und da betreten sie auch eine sehr humorvolle, witzige Ebene, die sehr, sehr stark mit Sprache zu tun hat und auch mit moderner Sprache und Sprache des Internets. Ich würde gerne hineinhören in eine solche Begegnung, Fritz Dinkelmann, zwischen der Kanzlerin und ihrem Berater Kranich und gerne anhören mal, wie das dann klingt, wenn die beiden eines ihrer interessanten, sehr witzigen und auch hintergründigen Gespräche führen, wenn ich Sie bitten darf.
In was für einer Zeit leben wir eigentlich, Herr Kranich? In einer Zeit, in der immer mehr Hunde die Bellen auch beißen, sagte Kranich spontan und die Kanzlerin lachte. Endlich, sagte sie, schließlich haben die Katzen immer schon gekratzt, auch wenn sie geschnurrt haben. Eine gefährliche Zeit, sagte Kranich. So sehe ich das auch, möchte dafür von Ihnen aber gerne eine Erklärung haben. Es gibt zu viele Gesichtsattrappen, zu viele Gesichtsbaustellen. Die Gesellschaft hat kein Antlitz mehr. Ihre Ausdrucksweise mutet heute doch eher seltsam an, Herr Kranich. Die meisten Menschen arbeiten nicht mehr, sie robotern, sagte er. Sie rüsseln sich weg und pofen und sind nicht mehr ansprechbar. Was heißt pofen? Herr Kranich, reden Sie obszön mit mir. Schlafen. Haben Sie schlecht geschlafen, Kranich, oder sind Sie betrunken? Habe abgeschädelt gestern, ja, wie alle Besoffenen. Passt, sagte die Kanzlerin. Und wo findet man solche Worte? Ich bin aktiv Mitglied bei Sprachnudelinfo, sagte er. Etwas für Cracks, Homies, so redet die Lifestyle-Szene. Herr Kranich, Sie sind aufgedreht und machen auf mich einen nervösen, wenn nicht gar aufgebrachten Eindruck. Das Volk ist aufgebracht, der Normalbürger ist aufgebracht, Frau Kanzlerin. Aber das Volk ist nicht verstummt. Es hat ihm nur vorübergehend die Sprache verschlagen. Aber es sucht neue Worte. Wollen Sie wissen, welche Synonyme die Sprachnudler für Frau kreiert haben, Frau Kanzlerin? Ich glaube nicht, Herr Kranich, dass ich das wissen möchte. Frauen sind Schnitten, Grotten, Fritten, Herr Kranich. Eine Sumpfhuhntruppe, ein Handtaschengeschwader. Haben Sie Pillen geschluckt, Kranich, oder andersrum, haben Sie Ihre Pillen nicht genommen? Schon bald werden auch die Normalbürger nicht mehr normal reden und dann sind Sie vielleicht auch keine Normalbürgerin mehr, Frau Kanzlerin, sondern dann ist jeder Bürger wieder etwas ganz Besonderes. Aber so ist es noch nicht und den Bürgern wird ins Hirn gehustet. Herr Kranich, das ist Unfug und ich möchte die Unterhaltung an dieser Stelle jetzt unterbrechen. Auch für Unfug gibt es Synonyme Killepitch zum Beispiel oder Schnullerbuller oder Schwachfug. Ich weiß ja nicht, was derzeit in Ihrem Kopf vorgeht, Kranich, aber ich gebe zu, Killepitch, das gefällt mir sehr gut. Und auch Schwachfug hat etwas für sich. Ich glaube, ich werde mir diese Seite auch mal ansehen, Kranich. Sie machen mich neugierig und erinnern mich gleichzeitig daran, dass uns die Redenschreiber ja immer wieder Jargonwörter in die Manuskripte pflanzen, mit denen wir uns dann lächerlich machen. Ich streiche alle. stimmt nicht. Vor ein paar Monaten habe ich auf einer Parteiversammlung an einer Stelle gesagt, das ist doch einfach crazy. Es war so still im Saal, dass ich mich wie eine Verrückte fühlte und sagte, sorry, aber es ist einfach crazy, es ist verrückt. Ich glaube, Herr Kranich, die Menschen haben eine sehr enge Vorstellung davon, was sie von Politikern hören wollen und was nicht. Andererseits finde ich es lächerlich, wie manche Politiker sich anbiedern. Es ist nicht Aufgabe eines Politikers, nah bei den Leuten zu sein, oder wie die Sozialdemokraten das plakatiert haben wollen, nah beim Menschen. Es ist ja manchmal schon zu viel erwartet, zu hoffen, dass die Leute bei sich selbst sind. Sollte ihnen das aber gelegentlich gelingen, dann sollten wir als Politiker sie nicht stören. Wir haben anderes zu tun. Wir haben für den nötigen Abstand zu sorgen, ohne den es nicht geht in der Politik. Nähe ist eine persönliche Kategorie und die Politik sollte sich davon fernhalten. Von allem, was allzu persönlich ist. Und selber sollte man nur gelegentlich etwas Persönliches in die Politik mit einbringen, weil es sonst Missverständnisse geben könnte. Welche? Fragte Kranich. Würden die Leute von uns das Menschliche erwarten, das Menschenmögliche, dann würden sie uns kein Amt geben und kein Mandat. Die Kanzlerin dachte nach und Kranich sagte, Knickknack. Sie denken, Frau Kanzlerin, und bei Sprachnudelinfo gibt es auch Synonyme für einen Kopf, der denkt. Und dazu gibt es sogar einen Beispielsatz. Den will ich hören, Kranich, aber dann ist Schluss damit. Der Kopf heißt Hirse, Omme, Bedeutungsspeicher oder Denksalon. Denksalon passt mir am besten, sagte die Kanzlerin, weil Denken doch eher etwas Strapaziöses ist und darum finde ich es durchaus angebracht, den Gedanken einen Salon zu geben und kein Mansardenzimmerchen. Und wie heißt der Beispielsatz? Ich bin im Denksalon erheblich negativ belastet. Positiv belastet, das würde gar nicht gehen, weil eine Last ist eine Last und darum würde ich eher sagen wollen, ich fühle mich in meinem Denksalon nicht selten positiv befreit. Aber, Herr Kranich, ich fände es jetzt überhaupt nicht komisch, wenn Sie sich kurzfristig verabschieden würden, sondern sogar irgendwie passend. Für verabschieden gibt es 11 Synonyme. Was kann ich also sagen, um Ihnen Adieu zu sagen, Herr Kranich? Ich ziehe den Kreis. Herr Kranich, raten Sie mir dazu, mit auf den Sentis zu gehen?
Herzlichen Dank, Fritz Dinkelmann. Das war eine Passage aus Ihrem neuen Roman Die Kanzlerin. Wir haben eben die Kanzlerin gehört in diesem angeregten Gespräch mit ihrem Berater Johannes Kranich. Und am Schluss öffnen Sie dann mit diesem Satz, raten Sie mir dazu, auf den Sentis zu gehen, öffnen Sie ja die Geschichte wieder hin auf dieses spannende Moment, dass tatsächlich die Kanzlerin mit ihren Leuten auf den Sentis fährt. Bundesratsmitglieder fahren auch auf den Sentis und dort gibt es den Showdown, spannend und sehr modern, auch technologisch sozusagen modern inszeniert, aber das ist eine andere Geschichte, die verraten wir hier nicht. Wir haben gehört, Fritz Dinkelmann, dass es nicht nur eine witzige Passage, witzige Dialogsituation ist aufgrund der Sprache, der beiden Sprachen kann man sagen, die sich hier begegnen. Es ist auch so, dass die Kanzlerin sozusagen in Kranich einen Mann aus dem Volk, eine Stimme des Volkes hört. Bei Ihnen ist das durchaus ein Anliegen, sage ich jetzt mal, wenngleich das ja nicht ein programmatischer Roman ist, das versteht sich, aber es ist ein Anliegen. Und wenn man am Anfang des Buches das Motto liest, dann trifft man auf ein Motto von Christian Morgenstern und ich zitiere das mal. Spannung ist alles und Entladung und höchste Lebensweisheit, seine Spannung immer richtig zu entladen. Da geht es also tatsächlich um Programmatisches. Spannung, ein Fakt, eine Tatsache im Leben, in unserer Zeitgenossenschaft. Was aber wäre die richtige Entladung? Dass es viele falsche Entladungen gibt, ein Blick in die Zeitungen sagt das uns, Fritz Dinkelmann. Warum geht es denn immer so falsch zu und her? Woran fehlt es denn, dass die Spannungen richtig entladen werden könnten?
Ich glaube, eine Grundvoraussetzung fehlt und das tönt banal, aber ich meine es so, Aufrichtigkeit. Es geht nicht ohne Aufrichtigkeit. Wir leben in einer Schaugesellschaft, in einer Eventgesellschaft. Die Menschen scheinen sich zu amüsieren und zu unterhalten. Das ist der Eindruck, der erweckt wird, den auch die Medien erwecken. In Wirklichkeit aber ist es anders. Ich will das an einem Beispiel illustrieren. Wenn in Berlin ein schwuler regierender Bürgermeister jedes Jahr eine Parade begleitet und dann sieht man so in Lederhosen halt die Schwulen, die das so inszeniert haben wollen, dann wird der Eindruck erweckt, das ist eine wirklich libertäre Gesellschaft. Alles ist erlaubt, man kann machen, was man will, so ist es aber nicht. Ich habe in meinem Bekanntenkreis nur Schwule, die haben Angst, geoutet zu werden. Also, das ist das, was ich als heuchlerisch bezeichne. Es ist verlogen, so kann es nicht funktionieren, das ist das eine Mal. Das andere, tatsächlich glaube ich, dass in dieser Gesellschaft die Asozialen belohnt werden, jene, die rücksichtslos sind, die überhaupt mit dieser Gesellschaft eigentlich nichts zu tun haben wollen, die sie, wenn schon, nur nutzen, aber sich nicht mehr beteiligen. Und das war ein Ausgangspunkt meiner Geschichte.
Ihre Figuren führen mich, den Leser, dazu, dass ich annehme, ein Motor dieser Terrorgruppe ist der Hass aus Ohnmacht. Also das Ohnmachtsgefühl von eigentlich interessierten Leuten, in diesem Sinne eben nicht asozialen, das Ohnmachtsgefühl gegenüber dem, was abläuft ohne sie, ohne dass sie als Bürgerinnen und Bürger etwas dazu zu sagen hätten. Und aus Ohnmacht wird dann Gewalt, zuerst Gewaltfantasie und am Schluss dann eben reale Gewalt. Das ist auch eine Linie, die ich lese aus diesem Roman heraus, denn selbstverständlich all die Figuren und all das Geschehen, so spannend, so witzig es ist, haben natürlich auch einen Subtext, es gibt einen Text im Untergrund, der mich anspricht und da spricht mich dann sehr stark eben diese Seite an. Ist das auch eine reale Erfahrung, eine Beobachtung, dass immer mehr Leute aus Ohnmacht heraus Hass und Wut und eben Gewaltfantasien entwickeln?
Ich war jahrzehntelang auch Gerichtsreporter und eine Erfahrung war, dass die allermeisten schweren Verbrechen, Mord, Totschlag, dass das Verbrechen waren aus einer Ohnmacht heraus, weil die Betreffenden nicht in der Lage waren, ein Problem vernünftig zu lösen. Also ein Ehemann, der seine Frau totschlägt, die beiden hätten sich vielleicht scheiden lassen können. Ja, es gibt im Roman einen Dialog, da wird gefragt, was ist stärker als die Macht? Und die Antwort ist die Ohnmacht. Ich glaube, diese Ohnmacht ist sehr groß, die ist verbreitet und nicht nur bei jenen, wo man das eben immer vermutet, wo man darüber berichtet, also nicht nur bei Hartz IV, bei Arbeitslosenempfängern. Diese Ohnmacht gibt's auch bei Leuten, die in der Wissenschaft tätig sind, in unserem Beruf, wo auch immer. Die rührt daher, dass tatsächlich die Politik, die Wirtschaftskrise hat das ganz offensichtlich gemacht, dass diese Politik eben nur den Eindruck vermittelt, Probleme zu lösen und wesentlichen Einfluss zu nehmen auf das, was passiert. Und dass immer mehr Menschen spüren oder teilweise jetzt auch wissen, dass diejenigen, die effektiv entscheiden, dass die nicht in der Politik sind, die sitzen anderswo. Die Ohnmacht hat zur Folge, dass sich immer mehr Leute abseilen, dass sie sich ausklicken, vielleicht gehen sie campen und das ist dann ihr Leben oder sie sind an einer Universität und haben dort ihr Forschungsteam, mit dem sie arbeiten, interessieren sich aber im Übrigen nicht mehr, sie beteiligen sich nicht mehr. Ich finde, das ist eine unglaublich gefährliche Situation für jede Demokratie, denn ohne Beteiligung der Menschen gibt es Demokratie nicht.
Fritz Dinkelbaum, Sie sind Schweizer, Sie kommen immer wieder in die Schweiz zurück, Sie sind in der Schweiz aufgewachsen, kennen die Schweiz sehr gut. Ist denn die Situation in der Schweiz ganz anders? Hätten Sie diesen Roman auch in der Schweiz so ansiedeln können? Oder zeigt sich all das, was Sie jetzt erklärt haben und was in Ihrem Roman mitzulesen ist, zum Beispiel in Deutschland besonders klar und deutlich?
Es gibt Dinge, die sind grundsätzlich gleich, ob jetzt in Deutschland oder in der Schweiz, und es gibt Unterschiede. Der größte Unterschied ist tatsächlich, dass wir in der Schweiz eine direkte Demokratie haben, was bedeutet, dass Politiker, die gewählt werden, bei Sachfragen beweisen müssen, dass sie tatsächlich im Sinne jener entscheiden, die sie mal gewählt haben. Tun sie das nicht, werden sie eben abgewählt. Das Volk kann direkt Einfluss nehmen auf Sachgeschäfte. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Also das Volk hat in der Schweiz nicht nur das Gefühl, dass es mitreden kann, sondern das ist faktisch so. In Deutschland ist die Politik insofern anders. Da würde ich sagen, sind die Bundestagsabgeordneten beispielsweise, die Parlamentarier, die sind wirklich abgehoben. Da gibt es viele, die haben mit dem sogenannten normalen Leben wirklich nichts mehr zu tun. Die sind nicht mehr imstande, auch nur noch bei Lidl einzukaufen oder eine S-Bahn-Karte zu kaufen. Das wird alles für sie erledigt. Sie haben einen Chauffeur, sie kriegen alles gratis. Also das ist wirklich eine Kaste. Wir Schweizer würden uns das nicht gefallen lassen. Ich lebe in einem Hochhaus. Da lebt zufälligerweise auch der amtierende Bundestagspräsident, dessen Chauffeur versperrt dann stundenlang den Eingang. Da wohnen 700 Leute, die um diesen Wagen herumgehen müssen. Das stört niemanden, das ist halt einfach so. In der Schweiz würden wir sagen, so nicht.
Ihr Roman, Fritz Dinkelmann, Die Kanzlerin, ein Zeitbild, auch eine Befindlichkeitsstudie eines Mannes, der über Jahre hinweg Politik, Zeitgeschehen beobachtet, darüber berichtet, jetzt hier fiktiv eben erzählt. Auch eine sehr charmante Hommage an diese Hauptfigur, an die Kanzlerin. Zugleich aber ist es auch eine große Recherche. Es gibt am Schluss des Buches eine Reihe von Leuten, bei denen Sie sich bedanken. Was ist denn jetzt stärker in Ihnen, der Journalist oder der fiktive Erzähler? Muss der eine dem anderen etwas opfern oder können die immer wieder mal so zusammenkommen?
Meinen ersten Roman habe ich vor rund 25 Jahren geschrieben. Danach war ich wirklich überzeugt, dass es keine Rolle spielt, ob ich nun für das Radio einen Beitrag mache oder für Zeitungen berichte, weil ich mir gesagt habe, es geht mir um die Form, es geht um Sprache, ich bin ein Sprachfreak. Und erst als ich diesen zweiten Roman, Die Kanzlerin, als ich angefangen habe mit Schreiben, habe ich plötzlich gemerkt, dass da ein Reservoir ist, dass ich mir was vorgemacht habe, dass es schon sehr anders ist, ob man Literatur macht, einen Roman schreibt oder eben einen Radiobericht oder einen Zeitungsbericht. Aber hier habe ich nun wieder etwas anderes angezapft, was eben persönlicher ist. Ich habe auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich mich auch wieder angreifbarer gemacht habe, verletzlicher geworden bin. Journalist zu sein, Newsjournalist, Korrespondent zu sein, da ist man an einer Front mit harten Bandagen, wird da gekämpft. Da sollte man eigentlich eine Elefantenhaut haben. Ich dachte, ich habe die und nun habe ich diesen Roman geschrieben und bin wieder verletzlich geworden.
Ist es möglich, dass der Roman die Wahrheit erfindet, aber doch die Wahrheit, währenddem der Journalismus die Wahrheit zu rapportieren versucht?
Ich glaube, dass die Fiktion stärker ist als die Wirklichkeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.